Dankbar, faul, frech, launisch, schlank, musikalisch, sportlich, kinderliebend oder kontaktfreudig. Lauter Adjektive, die helfen, ein Bild von einem Menschen zu malen oder ihn ziemlich schnell in einer Schublade zu versorgen. Ein Stück weit brauchen wir ja auch Bilder und Schubladen, um in unserem Kopf Ordnung zu haben und uns zu orientieren im Leben. Und trotzdem, wie es Evelyn Hebler am Anfang gesagt hat, werden wir Gott, unserem Schöpfer, nicht gerecht, wenn wir uns gegenseitig schubladisieren. Weil niemand ist nur der Perfektionist, der Sensible oder die Komplizierte. In unserer Predigtserie über Gutes und Schlechtes vergleichen, machen wir uns heute Gedanken darüber, was für Bilder wir von Gott und unseren Mitmenschen haben oder in welchen Schubladen wir sie abgelegt haben. Fangen wir doch gerade mal beim Pfarrer an. Wie muss ein Pfarrer sein? Wie muss er aussehen? Das Bild, wie ein Pfarrer sein muss, wird geprägt zum Beispiel von Erfahrungswert oder auch von Filmen. Da ist der Pfarrer meistens weisshaarig und ziemlich schusselig. Aber Achtung, auch lange nicht jeder Lehrer trägt Birkenstöckschuhe. Ist das eine brave, verschlafene Pfarrfamilie oder eine moderne, dynamische? Jeder, der den ZO-Artikel über uns vom Wohnen im Pfarrhaus gelesen hat, macht sich so ein Bild von uns. Im besten Fall wird das Bild erweitert oder korrigiert. Oder im schlechtesten Fall sieht man seine Vorurteile bestätigt. Für die einen sind wir dann zu fromm, zu bürgerlich und für die anderen zu modern, zu liberal oder was auch immer. Habe ich noch etwas mitgebracht? Was seht ihr da? Ein Bild. Die Rückseite von einem Bild. Ja, eine Schnur, bis wo man es draufhängen kann. Genau. Ist es ein schönes Bild? Mal, ich glaube schon. Also mir gefällt es. Dann müssen wir es mal umdrehen. Was seht ihr jetzt? Irgendein Gekribbel. Dem sagt man moderne Kunst. Was... Ich höre es irgendwie nicht richtig. Was seht ihr? Was entdeckt ihr? Spiegelt es. Zehn Gebote. Ja. Obendrauf können wir es jetzt, glaube ich, auch noch ein bisschen grösser einblenden. Man sieht den Mose. Oder eigentlich sieht man nicht den Mose, man sieht ein Bild von Mose. Eine Vorstellung von Marc Chagall, wie der Mose ausgesehen haben könnte. Oder das, wie er da die 10 Gebote empfangen hat. Der Mose mit Hörner. Das auch wegen einer falschen Übersetzung. Oder weil das hebräische Wort zwei Bedeutungen hat. Nämlich Glanz im Angesicht, wo Mose Gott begegnet ist. Oder eben auch Horn. Und die bessere Übersetzung ist natürlich der Glanz. Aber die Künstler haben sich nicht nach dieser Variante entschieden. Ja, also, ein Bild, irgendeine Vorstellung, und das kann ganz verschieden aussehen. Ich glaube, wenn ich euch den Auftrag geben würde, mal Mose zeichnen, wenn er die 10 Gebote empfängt, dann gibt es so viele verschiedene Bilder oder Zeichnungen, wie Menschen da drinnen sind. Der Mose, er, der von Gott die 10 Gebote empfangen hat, damit das ehemalige Sklavenvolk der Hebräer jetzt ein geregeltes Leben in Freiheit führen kann. Zum Beispiel Ehre Vater und Mutter, passend zum Muttertag. Oder du sollst nicht morden, nicht stehlen, nicht Ehe brechen, nichts Falsches über jemanden erzählen, nicht begehren, was deinem Nächsten gehört und so weiter. Und das zweite Gebot lautet, du sollst dir kein Gottesbild machen. Wir sollen Gott nicht in einen starren Bilderrahmen einrahmen, drin quetschen und dann behaupten, so ist Gott, genau so und nicht anders. Aber warum eigentlich sollen wir uns nicht ein Bild von Gott machen, ein fixes Gottesbild? Ich denke, weil es den Glauben und das Leben dann letztlich einschränkt. Weil Gott mich bewahren vor einseitigen Vorstellungen über ihn. Weil Gott von sich selber in Bilder redet. Am deutlichsten dann in seinem Sohn Jesus Christus. Und ganz einfach auch, weil wir zu klein sind, der Schöpfer von dem riesigen Universum auch nur annähernd mit unserem Verstand können zu erfassen. Es ist wie bei dem Bild von den Blinden, die noch nie einen Elefant gesehen haben. Und jetzt müssen sie sagen, wie ein Elefant ist oder aussieht. Der erste Blinde ganz hinten, der sagt, ja, ein Elefant ist etwas Weiches mit einem dünnen, feinen Schlauch, weil er den Schwanz abtastet. Nein, nein, sagt der zweite Blinde, ein Elefant, das ist etwas Herz und Dicks, weil er den Fuß umfängt. Und der dritte sagt, nein, 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 der Elefant, das ist etwas Flexibles, kann sich gut auf alle Seiten beugen und hat eine enorme Saugkraft wie ein Staubsauger. Jeder von den drei Blinden erkennt einen Teil vom Ganzen, gerade dort, wo er steht. Und dort ist es auch richtig. Und so können auch wir immer nur einen Teil von Gott erkennen. Unser ewiger und treuer Gott bleibt der gleiche, gestern, heute und in Ewigkeit. Auch wenn sich unsere Lebensumstände ändern. Aber wir erfahren ihn nicht immer gleich. Und der Teil, der aber entscheidend ist, von Gott, der hat uns Jesus zugänglich gemacht. Und darum stellt sich für uns natürlich die nächste Frage, wer ist der Jesus? Das ist die grosse Frage, die sich die Leute damals in Israel gestellt haben, rund um den See Genezareth und auch sonst in ganz Israel. Und es ist auch die Frage heute im Jahr 2018, wer ist der Jesus? Wer ist Jesus für mich? Schaut Jesus mich von vorne an oder von der Seite? Die Menschen rund um den See Genezareth versuchen, den besonderen Mann mit ihren Kategorien zu fassen. Sie versuchen, in ihrem Schubladensystem einzuordnen. Was ist der Jesus? Wer ist er? Im ersten Kapitel vom Johannesevangelium macht sich der Nathanael vor dem ersten Wortwechsel mit Jesus schon ein ganz klares Bild, wer der Jesus ist. Aus Nazareth, dem Kaff, kann doch nichts Schlaues kommen. Das Vorurteil reicht, um Jesus schon in die richtige Schublade zu versorgen. Und zu ist sie. Aber nur gerade eine Minute später bekennt der Nathanael: Rabbi, du bist der Sohn von Gott, der König von Israel. Und schon wieder hat er eine neue Schublade aufgemacht. Und auch in Johannes 6 versuchen die Menschen, Jesus mit verschiedenen Begriffen und Bildern zu fassen, zu begreifen. Jesus wird von den einen als ganz normaler Mensch beschrieben, der mit seiner Mutter Muttertag feiern soll und der von Beruf Zimmermann ist. Oder Jesus wird da beschrieben als Lehrer, als Rabbi, wo Schüler, Jünger um sich schart. Denn Jesus, der Prophet, wo mehr sieht als andere. Jesus, der einflussreiche Ernährer, wo alle satt und glücklich macht. Und darum wollen sie ihn dann ja auch zum König ausrufen, weil er Brot und damit auch Arbeit verheisst. Und weil sie ihn dann falsch verstanden haben, entzieht er sich ihnen und sucht alleine Ruhe an einem einsamen Plätzchen auf dem Berg. Und am anderen Tag sucht er den Schutz in den Synagogen in Kapernaum. Er denkt, in der Synagoge werden sie mich wahrscheinlich nicht gerade zum König erheben. Und als nächstes zeigt sich Jesus selber als geheimnisvoller Wasserläufer, als Schöpfer, der über den Naturgesetz steht. Jesus fordert auch selber raus. Er fordert auch mich da raus. Mein Bild von ihm. Meine Vorstellung ist jetzt da, ja, ist jetzt das wirklich nötig? Wie sinnvoll ist das Wunder? Brot vermehren, Kranke gesund machen, ja, das macht Sinn. Aber was bringt es, wenn Jesus auf dem See spaziert? Am See ist okay, aber auf dem See, ich weiß nicht. Johannes 6 ist eines der längsten Kapitel in der Bibel und es hat es in sich. Mit all diesen verschiedenen Vorstellungen, mit diesen verschiedenen Bildern von Jesus. Und ich möchte euch ermutigen, auch mal das ganze Kapitel einem Stück zu lesen. Jesus gibt aber auch mehr als nur das klebrige Kuchenbrot Manna, das das Volk Israel nach dem Auszug aus Ägypten in der Wüste gegessen hat. Jesus behauptet damit, wichtiger zu sein als der Mose. Und dann setzt er noch einen oben drauf. Wie ein Kannibal drückt er sich aus vor den Juden in den Synagogen in Kapernaum. Er will sein eigenes Fleisch und sein eigenes Blut zu essen geben. Eine ungeheure Provokation. Auch wir haben Mühe damit, aber für die Juden damals war es noch viel schlimmer, weil für sie war es strikt verboten, blutiges Fleisch zu essen oder Blut zu trinken. Und Jesus macht also da dem Johannes 6 das, was er immer wieder einmal macht. Er verwirrt, er provoziert. Hey, mich kann man nicht einfach in einen fixen Bilderrahmen einspannen, reinquetschen und fassen. Jesus macht auch genau das Umgekehrte von allen anderen Königen. Die Könige dieser Welt, die verlangen Fleisch und Blut von ihren Untertanen. Der König am See von Genezareth aber bietet seinen Untertanen sein eigenes Fleisch und Blut an. Und das Brot, das ich geben werde, ist mein Fleisch, welches ich geben werde für das Leben der Welt. Nach diesen verwirrenden Worten kippt die begeisterte Stimmung um. Nach dem ellenlangen Monolog, wo dann nach der Lesung vom Predigtext kommt, laufen ihm die Leute davon. Ein fortlaufender Erfolg sozusagen bei Jesus. Die meisten kommen mit dem Bild, das sie von Jesus haben, nicht mehr zu schlagen. Ja, Jesus schließt ihren Bilderrahmen. Sie können die Schublade, so ist Gott, so ist Jesus, nicht mehr aufmachen. Die Stimmung kippt bei seinen Fans, bei den Leuten. Brot und Spiel wollen sie, Unterhaltung und zu essen. Aber Jesus möchte ihnen nicht nur den Bauch füllen, sondern auch ihren inneren Hunger stillen. Und so passiert eine Reduktion von 5'000 auf 12'000. Und einer von diesen 12 bekennt dann am Schluss vom Kapitel, nämlich der Petrus: Herr, wohin sollten wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Heilige Gottes bist. Und am Karfreitag am Kreuz ist von diesen 12 kein einziger mehr da. Null. Nur noch die Mutter und ein paar andere mutige Frauen sind bei Jesus am Kreuz gestanden. Liebe Gemeinde, Jesus ermutigt uns, Vorurteile, Bilder, die wir haben von ihm, immer wieder zu hinterfragen. Er ermutigt uns, ihn zu suchen, wie die Menschen damals in Tiberias und Kapernaum. Jesus ermutigt uns, an ihm dran zu bleiben, auch wenn wir ihn lange nicht immer verstehen. Auch wenn er unseren Bilderrahmen sprengt. Auch wenn wir zweifeln und Mühe haben, an ihn zu glauben. Warum können denn eigentlich Menschen nicht an Gott glauben? Oder manchmal auch nicht mehr an Gott glauben? Ich denke, weil sie von Menschen, von Pfarrern, Kirchen, Büchern, Fernsehsendungen, was auch immer, einseitige Gottesbilder vermittelt bekommen haben. Gerade besonders auch von Christen. Viele wenden sich dann von einem fixen Gottesbild ab. In einer Vorstellung von Gott wenden sie sich ab. Sie wenden sich von einer bestimmten Version vom Glauben ab, aber nicht eigentlich von Gott selber, nur von einem Bild von Gott, das sie vermittelt bekommen haben. Warum können Menschen nicht mehr an Gott glauben? Ich denke häufig auch, weil der Kinderglaube in den Kinderschuhen stecken geblieben ist. Der Kinderglaube ist nicht mitgewachsen und reifer geworden und passt, und so passt er irgendwann nicht mehr zu meinem Leben, zu den Herausforderungen und Fragen in dieser Welt. Viele Christen laufen mit einem Kinderglauben um, wo nicht mehr viel mit ihrem Alltag zu tun hat. Als Kind war für mich klar, dass Gott mich bewahrt oder dass Gott selbstverständlich alles kann. Und ich bin grösser geworden, also vor allem älter. Und mein Bild von Gott hat sich verändert, ist erweitert oder ergänzt worden. Weil ich Gott nicht immer verstehe oder weil ich auch von ihm enttäuscht worden bin. Oder weil mir beim Bibellesen neue Charakterzüge von Gott aufgefallen sind oder auch neue Charakterzüge von mir. Ähnlich ist es doch auch mit meiner Beziehung zu meiner Mutter oder zu meinem Vater. Als kleiner Bub war für mich klar, dass mein Vater stark ist, dass er alles weiß und alles kann und auch alles richtig macht. Und dass meine Mutter die beste Köchin ist auf der ganzen Welt. Mittlerweile weiß ich, dass es noch ganz viele andere begabte Köche gibt auf diesem Planeten. So erweitert sich ja das Bild, die ich habe, von meinen Eltern und hoffentlich auch von Gott. Dass Menschen nicht an Gott glauben können oder nicht mehr an ihn glauben können, hat auch damit zu tun, welche Bilder von Gott wir ihnen vermitteln, mit unseren Worten und mit unserem Vorleben. Wenn ich manchmal sehe, wie Christen leben oder was sie sagen, dann denke ich, wenn nur das Christsein bedeuten würde, dann kann ich gut verstehen, warum das jemand auf Distanz geht zum Glauben, zu der Kirche, zur Bibel. Leider ist das ein stichhaltiger Grund, aber es darf auch nie für so jemanden zu einer Entschuldigung werden. Jeder und jeder soll sich direkt in der Bibel ein Bild davon machen, wer und wie der Jesus Christus ist. Und was das Leben mit ihm bedeutet. Gegen Ende von Johannes 6 heisst es, von da an zogen sich viele seiner Jünger von ihm zurück und begleiteten ihn nicht mehr. Einseitige oder sogar falsche Gottesbilder können dazu führen, Jesus zu verlassen. Und acht davon möchte ich euch jetzt noch kurz zeigen. Das ist das erste Mal der Bodyguard Gott. Das Bild von Gott, dass er mich vor allem beschützt. Guten Menschen passiert nie etwas Schlechtes. Aber das Bild wackelt, wenn guten Menschen auch Schlechtes passiert. Die Erfahrung wird auch in vielen Psalmgebeten ausgedrückt, wo Menschen klagen, wer mich sieht, macht sich über mich lustig, lacht höhnisch und schüttelt den Kopf. Ist das der Mensch, der sich auf den Herrn verlässt? Dann soll der Herr ihn doch retten. Auch viele Glaubenshelden, besonders im Neuen Testament, der Stephanus, der Jakobus, der Petrus, der Paulus und andere Apostel, sind nicht wirklich friedlich eingeschlafen. Dann haben wir den Gott auf Bestellung, Gott, der On-Demand-Gott, der Notarzt-Gott, eine Versicherung für Notfälle. Gott ist einfach, ja, ich brauche ihn normalerweise nicht, aber es ist gut, noch im Hintergrund so eine Versicherung zu haben. Auf Abruf ist er parat und ist da, wenn ich ihn brauche und macht alles, was ich von ihm möchte, denn wenn ich ihn dann einmal brauche. Dann haben wir den Automatengott. Der Automatengott, das ist der, die Vorstellung, dass ich nur genau richtig muss beten und muss leben und dann erfüllt dann Gott schon meine Wünsche. Gebet oben reinlassen und unten das gewünschte Produkt rausziehen und zwar möglichst sofort. Wenn ich bete, dann komme ich rüber. Ja, aber das erleben wir nicht immer. Ja, meistens gar nicht so. Ich denke, Gott gibt uns wirklich nicht alles, was wir uns wünschen, aber alles, was wir brauchen. Und wenn Menschen ihren Glauben an so einen Gott verloren haben, dann ist es eigentlich gut. Dann haben wir den Zeigefinger-Gott, Gott, der dich kontrolliert, der dir alles verbietet, der dir Freude macht. Der moralische Gott, der mit dem Zeigefinger daherkommt, mit dem einseitigen Gottesbild haben die Landes- und Freikirchen über Jahrhunderte den Menschen Angst gemacht vor Gott und ihnen den Zugang zu einer echten Beziehung zu Jesus auch versperrt. Du spürst mich, Gott. Ein Produkt aus der Romantik vor allem. Es ist richtig, dass es im Glauben nicht nur um den Verstand geht, sondern dass wir Gott auch da und dort dürfen spüren, erleben. So eins der grössten geistlichen Erlebnisse, sage ich, ist die Geburt von unserer ersten Tochter. Da spürt man wirklich die Liebe und die Nähe von Gott. Aber was ist, wenn du eine Zeit lang Gott nicht erlebst, nicht spürst, ist er dann nicht da? Gibt es denn Gott gar nicht mehr? Oder überhaupt nicht? Doch, auch dann ist Gott da. Auch dann, wenn wir ihn mal nicht spüren. Zwischen dem Alten und Neuen Testament sind etwa 300 bis 500 Jahre. Und gewisse sagen, in dieser Zeit war es ziemlich tote Hosen in Israel. Vielleicht hat das Volk dort, ja, ich weiß nicht. Es waren nicht mehr so die extrem grossen Erfahrungen von Befreiung und Rettung, von Wunder. Aber Gott ist gleich da. Und auch wegen diesem einseitigen Gottesbild haben schon viele Menschen ihren Glauben verloren. Dann haben wir noch den Wellness-Gott. Der Erfolgsgarant, wer mit Gott lebt, der hat Erfolg, der ist gesund, dem geht es immer gut. Ich denke, es ist auch gut, wenn da das Gottesbild korrigiert wird. Der Garderobe Gott, wer will glauben, Jesus nachfolgen, der muss seinen Kopf, seinen Verstand an den Garderobe abgeben. Glauben und Wissenschaft passen nicht zusammen, meint das falsche Gottesbild. Und da bin ich ganz anderer Meinung. Doch, Glauben und Wissenschaft, Glauben und Denken gehören zusammen und sie ergänzen sich gegenseitig. Es ist doch genial, was die Wissenschaftler alles herausgefunden haben und schon alles entdeckt haben. Und so können wir immer mehr über die Grösse und Genialität von unserem Schöpfer auch staunen. Und dann haben wir den Energy-Gott, ein bequemes Gottesbild für die Leute, die sich mit Religionen und der Bibel nicht richtig auseinandersetzen wollen, sage ich einmal. Gott, der Heilige Geist, ja, er ist Energie und er ist Kraft, aber er ist noch viel mehr. Er ist auch eine Person, ein persönliches Gegenüber. Wir haben einen Gott, der eine Beziehung mit uns will, mit dir sucht. Und dann gibt es wahrscheinlich noch viel, viel mehr Gottesbilder. X, Y und Z Gott, das ist vielleicht, ja, kannst du da noch einen einsetzen. Alles Bilder, die vielleicht den Zugang auch zu Gott können verhindern. Und das Teilziel von jeder Predigt, von jedem Gottesdienst, vom Bibellesen, von Gemeinschaft haben miteinander, miteinander austauschen, ist eigentlich, dass das Bild, das ich von Gott habe, erweitert oder korrigiert wird. Dass das Bild, das ich von mir selber habe, erweitert oder korrigiert wird. Dass das Bild, das ich von meinen Mitmenschen habe, erweitert oder korrigiert wird. Und der Beziehungsmonat Juni ist dafür eine wunderbare Gelegenheit. Wir öffnen Räume zum Leben, so lautet der Jahresschwerpunkt 2018 bei uns in der Kirche. Und in der Gemeindeleitung haben wir entschieden, im Monat Juni bewusst Raum für Begegnungen und Beziehungen zu schaffen. Wir haben im Juni ganz bewusst kein kirchliches Bildungsangebot geplant, damit wir als Kirchengemeinde Gossau unseren Fokus auf Beziehung mit Gott und Beziehung mit unseren Nächsten legen können. Und ich wünsche mir, dass sich so auch die Bilder, die wir voneinander haben, erweitern. Ja, grundsätzlich brauchen wir Menschen Bilder und Schubladen. Ich möchte euch aber einfach ermutigen, die Schubladen, die wir von Gott oder den Mitmenschen haben, auch immer wieder aufzumachen, wieder mal auszumisten, zu leeren oder einfach auch wieder mal reinzuschauen. Schauen, ob vielleicht Brot vom Himmel in die Schublade eingefallen ist und sich mein Bild oder auch sich der Mitmensch verändert hat. Die Liebe und die Geduld von Gott, die verpflichtet uns, die Schublade vom anderen immer offen zu lassen. Und darauf zu hoffen und dafür zu beten, dass Brot vom Himmel reingeht, dass Jesus Menschen und Beziehungen neu belebt und verändert. Gott selber lässt seine Schubladen offen. Gott selber hat uns Bilder oder Gleichnis von sich gegeben, weil einfach letztlich unser Hirn ein bildgebendes Organ ist. Wir brauchen Bilder, die uns helfen, Gott zu verstehen. Und weil Gott uns liebt und möchte, dass wir ihn suchen und ihn so weit wie nötig erkennen, hat er uns in der Bibel auch ganz viele unterschiedliche Bilder geschenkt. Gott möchte, dass wir ihn in Gleichnis suchen. Er sagt von sich, ich bin wie ein Hirt oder wie ein Wirt, ein Gastgeber. Ich bin wie eine Gebärende oder eine Hebamme, ein Arzt, ein Vater. Oder passend zum Muttertag sagt Gott von sich, ich tröste dich wie eine Mutter einem tröstet. Eine weitere geniale Möglichkeit, unser Bild von Gott zu erweitern, unseren Glaubenshorizont zu erweitern, ist der Kirchentag mit seinem vielseitigen Angebot. Ich schalte da immer wieder so ein bisschen Werbeunterbrechungen ein, meine Predigen, ihr merkt es. Am Kirchentag Zürich-Oberland vom 5. bis 8. Juli kann man Gott auf vielseitige Art und Weise neu oder wieder neu entdecken, an verschiedenen Standorten zu Wetzigen. Sei das durch Vorträge mit ganz spannenden Referenten, verschiedene Musikstile, verschiedene Arten vom Gebet und so weiter. Am Freitag ist ein Diskussionstag. Am Samstag ist vor allem das Schwergewicht gelegt, auf Begegnung zu haben miteinander. Und am Sonntag ist so zum Abschluss ein grosser Festgottesdienst in der Eishalle geplant mit einer Dialogpredigt mit dem Thomas Muckli und der schönsten Pfarrerin von Gossau. Das sind auch so Schubladen. Aber die stimmt. Ja. Die Flyer mit dem Detailprogramm, die sind uns eigentlich schon versprochen worden. Und ihr solltet hoffentlich dann gleich aufklicken. Und sonst könnt ihr einfach auch mal auf der Homepage schauen. Es hat, glaube ich, für alle etwas dabei. Ja. Am Donnerstagabend ist noch der Eröffnungsgottesdienst, genau, mit dem Kirchenratspräsident Michel Müller und so weiter. Genau. Ja, zum Schluss. Bei allen Bildern entscheidend ist, das Wort von Jesus Christus zu hören. Nicht nur zu sehen, sondern seine Worte zu hören. So ist der Petrus am Schluss vom 6. Kapitel bekennt hat, Herr, wohin sollten wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens. Seine Worte und seine Person erwittert unser Bild von Gott, den Mitmenschen und von mir. Sein Wort hilft mir, die Schublade offen zu behalten. Amen.